Jetzt haben wir hier einen kleinen Bruch. Ich hoffe, ihr könnt ihn trotzdem alle gut mitgehen. Weil dieser Text vor allem auch, finde ich, gerade am Anfang etwas herausfordernd ist. Für mich tatsächlich der herausforderndste Teil der ganzen Bergpredigt, weil ich von vielen Menschen weiß, die mit einem Teil dieses Textes viel Unschönes erlebt haben. In dem Predigttext heute wird ein Bild vorkommen vom schmalen und vom breiten Pfad. Und es gibt Menschen, die mit diesem Bild einfach keine guten Erfahrungen gemacht haben, weil viel Druck aufgebaut wurde. Es wurde ein Szenario mit Angst und Hölle aufgebaut und dadurch ein Gottesbild geprägt, was den Menschen tatsächlich auch Angst gemacht hat. Ein teilweise krankmachendes Gottesbild. Für andere Menschen war es ein ermutigendes Bild, weil es ihnen geholfen hat, auf dem richtigen Weg zu bleiben, an Gott dran zu bleiben. Und trotzdem, finde ich, darf man das nicht außer Acht lassen. Dieses Bild hat tatsächlich auch in vielen Kirchen und Gemeinden und auch in Privathäusern als Gemälde gehangen und war damit für viele Kinder oft ein Drohbild, dass sie ja aufpassen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wenn man das mal googelt, findet man tatsächlich viele Menschen, die ihre Geschichte dazu haben und sagen, ich musste mich befreien von dem, was dieses Bild mit mir gemacht hat. Deswegen möchte ich direkt, bevor ich anfange, diesen Text zu lesen, euch sagen, wenn ihr so einen Druck hattet, so einen Druck erlebt habt, habt den Mut, euch trotzdem heute auf diesen Predigttext mit einzulassen. Und wenn euch vielleicht so ein Gottesbild euch immer noch manchmal drückt und ihr darunter leidet, dann sucht einfach auch das Gespräch. Weil man kann es verändern, man kann es öffnen, dieses Gottesbild, was einen vielleicht niedergedrückt hat. Wir haben am vergangenen Sonntag den Anfang von Kapitel 7 gelesen, wo es darum ging, einander nicht zu richten. Und es ging dabei vor allem darum, in Bezug auf den Glauben zu richten, auf das Urteil, was Gott am Ende sprechen wird. Und Jesus hat damit deutlich gemacht, ihr Menschen dürft nicht urteilen, ihr dürft nicht entscheiden, wo ihr am Ende landen werdet. Das ist Gott vorbehalten. Und genau dieses Vorzeichen gilt auch für den Text heute. Und wenn es Menschen gibt, die so einen Druck gemacht haben, die Hölle als Motivation benutzt haben, um dahin zu kommen, dass Menschen sich für Gott entscheiden, die haben im Prinzip immer ein bisschen unterstellt, dass der andere gerade auf dem breiten Weg mitschwimmt und alles mitnimmt, was es dort gibt und nicht auf dem schmalen Weg sein kann. Aber diese Entscheidung wollen wir Gott überlassen und sie bei ihm lassen. Und so lese ich uns heute den Predigttext vor aus Matthäus 7. Die Verse 13 bis 23. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen, an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Ich denke nicht, dass Jesus das Ziel hatte, den Menschen Angst zu machen und sie zu nötigen, an Gott zu glauben, sie dazu zu zwingen. Dieser Text warnt. Das ist ganz klar. Aber Jesus hat die Herrschaft der Welt durch Macht oder den Besitz der Welt und den ihnen damit Untergebenen abgelehnt, als der Satan ihm das angeboten hat in der Wüste. Er hat gesagt, so will ich nicht regieren, so will ich nicht herrschen, diese Macht will ich nicht gebrauchen. Man muss diesen Text heute also im Kontext der Bergpredigt und auch der ganzen Bibel lesen. Jesus spricht klare und zugleich aber auch mit einladende und werbende Worte. Geht hinein durch die enge Pforte. Das ist sein Eröffnungssatz für diesen Abschnitt und vielleicht auch ein bisschen die Überschrift. Kommt herein durch die enge Pforte. Mit diesem Satz hat Jesus Menschen eingeladen in sein Reich und in das ewige Leben hinein. Aber durch dieses Tor schwimmt man halt nicht so von alleine mit. Nicht automatisch. Man erreicht das Ziel nicht, wenn man mit dem Strom mitschwimmt, mit der großen Masse und dem ganzen Mainstream folgt. Für diesen Weg, zu dem Jesus einlädt, muss man sich entscheiden. Jesus unterscheidet in zwei Wege und wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir haben die Eigenschaften als Menschen, dass wir oft den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Obwohl wir gerne einzigartig und besonders sein wollen, möchte man doch irgendwie nicht auffallen. Man möchte nicht anecken. Wir haben die Tendenz, so mitzuschwimmen, dabei zu sein, angenommen zu sein und dazuzugehören. Wir wollen ein Teil von dem Ganzen sein. Wir wollen zu den Guten gehören und zu den Erfolgreichen, zu denen, die in unserer Gesellschaft beachtet und geliebt werden. Und das sind gerade nicht die, die anecken und auffallen und nicht jedem Trend mitgehen. Die fallen dann auf, die sind dann vielleicht manchmal auch unangenehm. Gerade bei heranwachsenden Jugendlichen kann man das oft erleben, was das mit einem so macht, wenn man Gruppendruck hat. Man macht manchmal Dinge, die man sonst überhaupt nicht gemacht hätte. Das kann total positiv sein, weil man vielleicht seine Angst überwindet und vom Fünfer springt, weil die anderen zuschauen. Aber man macht manchmal auch ziemlichen Quatsch. Wir waren alle mal jung und wissen das vielleicht auch noch. Wie oft tut man etwas, weil das alle so machen? Oder man entschuldigt sich damit, dass es alle so machen? Zum Beispiel auf dem Behindertenparkplatz oder auf der Straßenecke hier vorne im Parkverbot halten. Müll liegen lassen, CDs von Freunden brennen, viel zu viele Schuhe oder Jacken im Schrank haben. Nur weil alle das tun, heißt es ja noch nicht, dass es gut ist. Und doch merken wir, dass die Masse, das, was die anderen machen, einfach auch einen Sog auf uns ausübt. Das beeinflusst uns. Und unser Lebensstandard, der passt sich oft dem von unseren Mitmenschen an, mit denen wir uns beschäftigen, mit denen wir uns dem Verhalten unserer Mitmenschen. So sind wir Menschen einfach gestrickt, dass wir auch oft so eine homogenere Masse bilden. Wir passen uns einander an und wir vergleichen uns vor allem auch mit dem, was andere besitzen, was andere haben. Und das, ja, triggert uns meistens so ein bisschen an, dass wir das auch so haben wollen. Vieles macht man einfach, weil es so üblich ist, ohne es zu reflektieren. Manchmal ist es einfach Tradition und dann macht man das. Das Leben mit Gott braucht aber eine Entscheidung. Das wird ganz besonders deutlich, wenn wir uns einfach mal die Geschichte der Kirchengeschichte angucken oder auch in Europa. Nur weil ein Land christlich geprägt wird, heißt es nicht, dass alle Menschen in diesem Land Christen sind. Wenn ein Mensch in eine christliche Familie geboren wird, christliche Erziehung erlebt, bedeutet das nicht, dass er automatisch eine Beziehung zu Gott aufbaut. Nur die Entscheidung, den Weg mit Gott zu gehen und die Liebe Gottes anzunehmen, führt uns an dieses Tor, zu dem Jesus uns eingeladen hat. Wenn man sich auf diesen Weg einlässt, macht dieser Weg einen Unterschied in unserem Leben. Auch wenn wir uns selbst nicht durch einen bestimmten Lebenswandel gerecht machen, also dadurch, dass wir uns gut verhalten, dass wir es dann verdient hätten, dass wir das ewige Leben bekommen, möchte Gott doch, dass das, was er uns schenkt, die Liebe, die er uns gibt, dass die tatsächlich so bei uns ankommt, dass sie uns verändert, Die Liebe Gottes hat die Eigenschaft, dass sie verändern möchte, dass sie bei uns ankommen möchte. Und sie möchte in uns wirken und das muss sich dann auch auswirken auf das, wie wir leben, wie wir uns ja manchmal auch sogar verhalten. Zum einen, weil die Erkenntnis der Liebe Gottes tatsächlich etwas mit uns macht, mit uns persönlich, wie wir uns empfinden, wie wir uns geliebt fühlen, wie wir uns vielleicht auch annehmen. Aber auch, weil Gott sich ein Leben für uns Menschen wünscht, in dem die Liebe Gottes regiert, in dem sie prägt. Und das führt dahin, dass wir tatsächlich auch den Auftrag bekommen, so miteinander umzugehen. Und wenn wir diese Liebe empfangen haben, dann ist es eigentlich auch eine automatische Folge, dass man dann auch so weiter miteinander umgeht. Und trotzdem wissen wir, es ist immer wieder herausfordernd. Gottes Liebe verträgt sich nicht mit Unrecht, Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit. Gott hat dem Menschen durch seine Gesetze gesagt, ich gebe euch einen Leitfaden. Daran könnt ihr sehen, auch wenn es Ordnungen, Gesetze sind, die sagen, so muss es sein. Aber sie sollen ein Leitfaden sein, an dem ihr sehen könnt, wie diese Liebe Wirklichkeit werden kann, wie sie auch umgesetzt werden kann. Jesus spitzt diese Gebote zu in der Feindesliebe. Und er sagt, die Liebe ist der Schlüssel für alle Begegnungen, für alles Miteinander, für alles, wie ihr Menschen seht, wie ihr über Menschen denkt, wie ihr auf Menschen reagiert und auch auf das reagiert, was euch zustößt, was euch irgendwie passiert. Das Matthäusevangelium richtet sich an eine Gemeinde, die immer wieder in ihrem Verhalten ermahnt werden muss. Oder zumindest werden sie ermahnt und das lässt uns daraus schlussfolgern, dass es tatsächlich auch nötig war. Matthäus legt einen ganz hohen ethischen Standard, weil die Gemeinde gerade dort nämlich ihre Schwächen hatte. Sie mussten dazu aufgefordert werden, mal ein bisschen den Hintern zusammenzukneifen und das auch wirklich umzusetzen oder da ranzugehen. Er macht deutlich, wenn Gottes Liebe uns nicht verändert, indem auch wir danach streben und handeln, dass diese Liebe Wirklichkeit in unserem Leben wird, dann kann sie uns noch gar nicht ganz erreicht haben. Dann kann sie noch nicht in unseren Herzen richtig angekommen sein. Wir können es noch nicht richtig verstanden haben, weil diese Liebe die Eigenschaft hat, dass sie verändert und dass sie wieder nach außen geht und weitergeht und überfließt. Sie will Leben verändern. Man erkennt diese Veränderung, so schreibt er dann später, an den Früchten, die Gläubigen tragen oder irgendwie die ja aus ihnen entstehen. Und es werden ganz viele Bilder aufgenommen, wie das deutlich gemacht wird, mit dem kranken Baum und den guten Früchten und schlechten Früchten und wie das so sein kann. Diese Früchte, die hier in dem Text erwähnt werden, können zum einen das Handeln eines Menschen selber sein, also das, was wir tun, wie wir agieren. Aber es können auch die Folgen von unserem Handeln sein. Also manchmal tut man etwas Gutes, aber die Folge ist trotzdem nicht ganz so prickelnd, weil wir vielleicht nicht alles zu Ende gedacht haben. Oder vielleicht haben wir gar nichts Schlechtes gemacht, aber dadurch, dass wir etwas Gutes gelassen haben, können auch keine guten Folgen entstehen. Oder weil wir etwas ganz Neutrales gemacht haben, können trotzdem manchmal schlechte Folgen daraus folgern. Wie solche Früchte nicht nur im Bild gesprochen aussehen, hat Jesus selber in seiner Rede zuvor bereits erwähnt, in der Bergpredigt. Es ist genau das Miteinander, das das Wohl des Mitmenschen im Blick hat und sich selbst nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellt. Den anderen zu achten, nicht zu beleidigen, auch wenn er es vielleicht sogar verdient hat in unseren Augen. Zur Versöhnung bereit zu sein, Fehler nicht nachzutragen, wieder aufeinander zuzugehen, die Wahrheit zu sagen, nachzugeben und dem anderen Gutes zu tun. Das ist das mit der rechten und der linken Wange und dem Mantel tragen und so. Über das hinaus, was der andere verdient hat, ihm wirklich Gutes zu tun und den Feind lieben, obwohl er böse ist. Das sind diese sogenannten Früchte, die sich in unserem Leben auswirken sollen. Und wir sehen das daran, dass alles, dass das das ist, was gut in unserem Leben ist. Und da erkennen wir eigentlich meistens selber, was ist denn gut und was ist nicht gut. Wenn man aus einem Gespräch herausgeht und man fühlt sich hinterher niedergeschlagen und gedrückt oder irgendwie verletzt, dann weiß man, das war gerade nicht gut. Wenn wir aber erfreut und motiviert da wieder rausgehen, dann wissen wir meistens, ja, das war gerade ein ganz gutes Gespräch. Manchmal rede ich mit jemandem und ich habe keine Beleidigung ausgesprochen, aber trotzdem merkt man hinterher, der andere ist verletzt oder irgendwie traurig. Das sind die Folgen von keinen guten Früchten. Dabei geht es Jesus, wenn er uns diese ganzen Handlungen erzählt und uns ans Herz legt, geht es ihm nicht darum, dass wir Dinge tun nur um der Regel willen, sondern dass wir sie um der Liebe Gottes willen tun. Um der Liebe Gottes willen, mit der Gott uns zuerst begegnet ist. Wir werden dabei Fehler machen und nicht alles wird uns gelingen. Und trotzdem können wir auf dem richtigen Weg sein und uns bemühen und können nach dem Willen Gottes fragen. Auch wenn Matthäus die Gemeinde ermahnt und sie zu einem ethisch guten Handeln motivieren will, soll das am Ende keine Werkgerechtigkeit werden. Sondern es ist immer die Folge aus der Liebe Gottes heraus, die uns verändert. Es wird manchmal so schön beschrieben wie das andere Seite der Medaille. Also es gehört zusammen, die Liebe Gottes und das, wie wir uns verhalten. Gott will in uns wirken und das macht einen Unterschied. Es verändert unser Leben und wir dürfen auch aktiv danach suchen. Wir dürfen auch versuchen, das wirklich auch geschehen zu lassen und uns danach umzuschauen, wo kann ich denn etwas Gutes tun, wo kann ich denn vielleicht auch an dieser Veränderung teilhaben. Gott macht nicht nur einen Unterschied in unserem Leben, sondern er macht den entscheidenden Unterschied. Denn in dem letzten Teil unseres Predigttextes macht er deutlich, nicht nur das Bekenntnis auf den Lippen und gute Taten gehören dazu, sondern es ist noch etwas anderes. Es ist das Bekenntnis zu Gott, es sind die guten Taten, aber es ist noch ein Stück mehr. Ich möchte noch einmal kurz auf die guten Taten schauen, weil das etwas ist, was wir vermutlich alle kennen. Wir haben Nachbarn, Kollegen oder Freunden, die vom Verhalten und Lebensstil manchmal in unseren Augen besser sind, als wir es gerne sein wollen würden. Sie haben zum Beispiel einen liebevollen Umgang mit den eigenen Kindern und scheinen nie laut zu werden. Sie helfen alten oder kranken Menschen oder auch im Lichtblick bei den Hausaufgaben, ohne dazu irgendeine innere Not zu haben oder die Verpflichtung, in der Gemeinde mitarbeiten zu müssen, sondern einfach, weil sie helfen wollen. Sie setzen sich ein für andere, sie machen sich stark für Schwächere, vielleicht auf der Arbeit. Oder manche auch für die Nachhaltigkeit, für den Schutz unseres Planetens. Und sie lassen sich das manchmal wirklich was kosten. Es gibt Menschen, die spenden für viele soziale Zwecke, verzichten der Umwelt zuliebe auf ein Auto oder verzichten sogar auf den Luxus, weil es ihnen in Anbetracht der dritten Welt nicht gerecht vorkommt. Sie nehmen sich Zeit für andere Menschen, haben immer ein offenes Ohr. Jetzt nicht alles zusammen auf eine Person geknüpft, die Person kenne ich auch noch nicht, aber wir haben sicher alle irgendwie so Menschen vor Augen, wo wir denken, ja, die Person hat wirklich gute Früchte in ihrem Leben. Die macht es richtig toll. Und ich merke so, wie mich das als Christ manchmal so ein bisschen anfixt, dass ich denke, oh, ich müsste doch eigentlich besser sein, weil ich weiß doch, wo das herkommt und ich weiß doch, wozu es gut sein kann und warum gelingt mir das nicht. Und ja, da setze ich mich manchmal selbst unter Druck. Ich habe das Gefühl, ich müsste bessere Früchte tragen als sie, weil ich es ja weiß, dass es aus der Gnade Gottes, aus Gottes Barmherzigkeit heraus er uns das auch schenken will, dass wir dazu fähig werden. Und die sind, ohne dass Gott ihnen das zumindest bewusst schenkt oder dass sie darum gebeten haben, können die das. Vielleicht einen von diesen Punkten. Und wenn ich aber so denke, merke ich gleichzeitig zum einen, dass ich neidisch werde oder mir Druck aufbaue, aber auch, dass ich so ein bisschen urteile. Dass ich denke, ich müsste besser sein. So ein Quatsch. Ich muss überhaupt gar nicht besser sein. Hier steht auch nicht, welcher Frucht bessere und tollere und noch schönere Früchte trägt, sondern nur gute Früchte die tragen einfach Früchte, die Bäume, und die sind dann auch gut. Und es wird nicht gesagt, die eine Frucht ist besser als die andere, sondern es geht darum, dass wir Früchte haben, dass Gottes Wirken sich auswirkt in unserem Leben, dass Gott uns verändert. Und Gott kann so einen Unterschied in unserem Leben immer wieder machen. Er kann uns manchmal auch helfen, dass wir Dinge besser können, als wir das vielleicht ohne seine Hilfe gekonnt hätten, wenn wir uns nur selber immer wieder bemühen und noch mehr und noch besser und noch mehr das ordentlich machen. Manchmal schenkt uns Gott es dann auch, dass es mit einem Mal wie so ein Knoten platzt und uns gelingen Dinge, wir können vielleicht Freizüge geben, und vorher haben wir immer das Gefühl gehabt, oh, ich muss doch für mich sorgen, ich muss klammern oder so. Gott kann da so einen Unterschied machen, aber vor allem besteht der Unterschied, den Gott macht, nicht darin, etwas über Gott zu wissen oder besser zu handeln, weil wir von Gott wissen, vielleicht sogar von ihm zu erzählen. Im letzten Teil unseres Bibeltextes beschreibt Gott, Jesus gerade solche Menschen, und das ist für uns vielleicht etwas irritierend und ungewohnt, weil er sagt, da gibt es Menschen, die bekennen Gott in der Öffentlichkeit, bekennen sich zu ihm. Und die treiben in Jesu Namen Dämonen aus, wirken Wunder, heilen Menschen. Gottes Kraft wirkt in ihnen und trotzdem haben sie nicht den Willen des Vaters erkannt oder den Willen des Vaters getan. Sie haben das Gesetz, die Gebote der Liebe und die Erfahrung von Gott abhängig zu sein, übertreten, obwohl sie sich zu Gott bekannt haben und Gutes getan haben. Das scheint also nicht alles zu sein. Sie nennen Gott Herr, aber, und da macht Jesus hier einen Unterschied, sie haben ihn nicht als Vater erkannt. Im Unser Vater macht er das deutlich, so dürfen wir zu ihm beten. Und genau das hat er seinen Hörern nahegelegt und darum geht es ihm in der ganzen Bergpredigt immer wieder. Es geht nicht darum, ein Lippenbekenntnis abzugeben. Es geht nicht darum, etwas zu tun, nur weil es eine Regel ist oder weil es irgendwie erwartet wird. Sondern es geht darum, aus der Beziehung zu Gott herauszuleben. Im Vertrauen zu Gott zu beten, mit ihm zu reden. Nicht her, ich habe doch alles getan, sondern richtig in der Beziehung zu ihm. Ihm nicht zu erklären, was ich Gutes getan habe und dass ich jetzt verdient habe, gerettet zu werden, sondern zu wissen, ich bin abhängig von dir. Ich habe es echt versucht, ich habe mich so bemüht, aber ich brauche immer noch dich. Im Unser Vater Gebet sagt er, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Genau das wird hier auch in diesem Text erwähnt. Manchmal ordnen wir das unter dem, was im Mainstream so passiert. Wir wissen, in unserer Gesellschaft passieren manche Dinge, die sind wirklich nicht gut. Aber nicht alles, was passiert, können wir irgendwie total schlecht reden, sondern es gibt auch Dinge, die helfen uns, zu Gott zu kommen. Das Internet, wo vielleicht viele Menschen dachten, da tut sich aber wirklich ein tiefer Abgrund auf, ist für viele, viele Menschen heute der Punkt, der Ort, wo sie von Gott hören und Gott begegnen. Dinge können also sich positiv, können auch gefüllt werden. Und trotzdem sind hier von Irrlehrern die Rede. Und davon, dass wir immer wieder gucken müssen und uns entscheiden müssen, auf dem richtigen Weg zu sein. Zu verstehen, bei allem, was wir tun, wo wir uns bemühen, wir sind und bleiben auf Gott angewiesen. Das geschieht, indem wir uns bewusst machen, wie sehr wir von Gott abhängig sind. Indem wir uns bewusst machen, dass wir uns immer wieder für diesen Weg auch entscheiden müssen. Nicht einfach nur mitlaufen, nicht einfach alles machen, so wie es immer war, sondern immer wieder Gott auch fragen und neu andocken und vielleicht mal etwas verändern und etwas mal anders machen. Uns berühren lassen von der Liebe Gottes. Und tatsächlich ist es dann möglich, dass Gott den Unterschied macht. Wenn man selbst mittendrin steckt, merkt man das vielleicht gar nicht. Ich finde das Beispiel hier in der Gemeinde ist immer ganz gut. Ich weiß nicht, wie es euch damit so geht. Man kommt sonntags morgens hierher, man begegnet einander und man sieht sich und man denkt immer mal wieder, oh, hier könnte die Beziehung aber noch ein bisschen besser sein. Hier könnte man sich noch mal mehr vergeben oder noch mehr akzeptieren und achten, dass der andere anders glaubt als ich. es könnte noch mehr mitgeholfen werden und noch anders sein. Und wir kennen uns, wir kennen unsere Pappenheimer und man denkt so ein bisschen manchmal, oh, jetzt hat er das schon wieder gemacht oder irgendwie. Und es kommen aber Leute hier rein, die sagen, ich habe hier was gefühlt. Hier war was anderes. Hier war was besonders. Hier habe ich Gott erlebt. Und man muss sich das manchmal immer mal wieder sagen lassen, auch, dass es so Leute gibt. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es auch jemandem von euch so, der sagt, genau deswegen bin ich hier, deswegen bleibe ich hier, weil ich das Gefühl habe, hier ist es auch anders. Hier ist nicht alles so. Hier spürt man auch die Liebe Gottes. Gott kann einen Unterschied machen in dem Leben und in den Begegnungen mit Menschen, immer wieder. Ein anderes Beispiel haben wir neulich gehört, und ich habe nachgefragt, ich darf das heute hier auch bringen, von Familie Hörster, denen das auch so gegangen ist. Also man denkt immer so, oh, ist ja alles ganz normal, alles wie immer und wie sonst. Die hatten die Hochzeit von Svenja und Marco und dafür hat der Matthias mit dem Bürgerhaus in Fischbach immer wieder Absprachen getroffen, weil da die Feier war hinterher. Für ihn war alles ganz normal und alles wie sonst auch. Und als dann die Feier und alles vorbei war und die hinterher nochmal Absprachen oder die restlichen Absprachen getroffen haben, meinte der Besitzer oder der Verantwortliche dort, was seid ihr eigentlich für Leute? Also so eine Feier, so eine Atmosphäre, so etwas habe ich hier noch nie erlebt. Es kommen so viele Leute hier, die mieten unsere Räume. Aber was habt ihr denn gemacht? Was ist so anders? Und ja, Matthias konnte es nicht so. Also er hat natürlich schon erzählt von sich und von seinem Glauben und trotzdem konnte er das gar nicht greifen, was denn da anders war. Aber die Menschen dort haben das gemerkt. Es ist etwas anders. Da ist ein Unterschied, den wir manchmal gar nicht mehr merken. Es ist möglich, dass Gott diesen Unterschied in unserem Leben immer wieder macht. Und wir selber merken es gar nicht. Für uns ist es gerade völlig normal. Das war ja immer so und das ist irgendwie gerade so. Aber für Menschen, die dann von außen reinkommen, ist da ein Unterschied. Da ist etwas anderes. Und dieser Unterschied, den Gott in uns machen kann, in dieser Beziehung zu ihm, wenn wir tatsächlich in einer Beziehung zu ihm leben und wir selber merken manchmal gar nicht, wie er da noch in unserem Leben wirkt und fragen ihn, wo bist du denn? Aber andere Menschen merken manchmal, da ist was anders. Und diese Beziehung, dieser Unterschied, der bringt uns an das Tor, an das Jesus steht und uns die Tür aufhält. Und ja, wenn man nur diesen Bibeltext liest, dann behält er etwas Mahnendes und Drückendes. Und ich finde, er weckt auch diesen Eindruck, das schafft man nicht wirklich. Allein schon dadurch, dass da Beispiele sind von Menschen, die von sich sagen würden, ich bin gottesfürchtig, auf jeden Fall. Und sie sind es irgendwie trotzdem nicht. Das behält einen komischen Beigeschmack, finde ich. Aber trotzdem müssen wir immer wieder darauf vertrauen und darauf hoffen, dass Gott diesen Unterschied in uns immer wieder neu wirkt. Und unsere Reaktion immer wieder zeigt, dass Gott etwas in uns bewegt. Wenn man den Text noch mal wieder ein paar Verse vorgeht, das muss man in der Bergpredigt immer mal wieder tun und gucken, was da vorher denn auch noch steht, weil das halt zusammengehört, dann merken wir, es wird möglich, diese Beziehung zu Gott. Und er öffnet uns die Tür. Denn wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Amen.